Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Es gibt auch heute viel zu besprechen. Das sind unsere Themen.
Beschuss- und Bodenoffensive. Der Iran hat Israel angegriffen und Israel plant einen Vergeltungsschlag. In Österreich tagt deshalb sogar das Krisenkabinett.
Was bedeutet diese neue Eskalation im Nahen Osten und wie gefährlich ist der Iran? Dazu schalten wir gleich live nach Tel Aviv.
Entlassen und ernannt, der Bundespräsident hat heute die alte Regierung als Übergangsregierung neu eingesetzt. Als nächstes stehen dann die Sondierungen an.
Aber für die stellt Van der Bellen Bedingungen. Was darf und sollte ein Präsident an Forderungen stellen? Und wo gibt's Grenzen? Dazu beleuchten wir gleich, wie gewohnt, beide Seiten.
Und Konflikte und Krisen in unserer Rubrik Nachgefragt wollen wir heute einerseits vom ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wissen, ob seine Ex-Partei sich die Regierungsbeteiligung selbst verbaut.
Und andererseits zeigen wir Ihnen ein Exklusivinterview mit der Witwe von Richard Lugner. Rund um Simone gibt es nämlich einen Skandal. Sie wurde in der Lugner City gekündigt.
Also wie gesagt, wir starten im Nahen Osten. Die nächste Eskalationsstufe ist erreicht. Schon im April hat der Iran Israel zum ersten Mal direkt angegriffen. Gestern hat er es dann wieder getan.
Und dieser zweite Angriff ist noch einmal deutlich größer ausgefallen. Rund 200 ballistische Raketen sollen es gewesen sein. Der größte Teil ist aber abgefangen worden.
Einen Toten soll es im Westjordanland geben, außerdem noch zwei Leichtverletzte. Sie dürften von herabstürzenden Trümmerteilen getroffen worden sein.
Und was passiert jetzt? Fakt ist, die Kämpfe und Luftangriffe gehen weiter, sowohl im Gazastreifen als auch im Libanon. Dort kämpft Israel weiter gegen die Verbündeten des Iran, die Hamas und die Hisbollah.
Aber auch gegen den Iran direkt spricht sich der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu heute eine Drohung aus. Und auf die reagiert wiederum der iranische Präsident Masoud Pezeshkian.
Der Iran hat am Abend einen großen Fehler gemacht und er wird dafür bezahlen. Das Regime im Iran versteht nicht, wie entschlossen wir sind, uns zu verteidigen. Wir werden unsere Entschlossenheit gegenüber unseren Feinden zeigen und Vergeltung üben. Wir werden an der Regel festhalten, die wir aufgestellt haben. Wer auch immer uns angreift, wir werden ihn angreifen. Das gilt für das Westjordanland, für Gaza, für Libanon, als auch für den Jemen und Syrien. Und es gilt auch für den Iran. Wir bekämpfen überall die Achse des Bösen.
Die europäischen Länder und Amerika müssen diesen Verbrecher in seine Schranken weisen, damit er endlich aufhört. Denn wenn Israel so weitermachen will, ist das nicht so einfach. Das nächste Mal, wenn Israel unsere Sicherheit stört, sind wir in der Lage, ihre Sicherheit zu stören. Wenn sie etwas Unrechtes tun wollen, werden sie eine weitaus stärkere Reaktion erhalten als das, was gestern Abend demonstriert wurde.
Also das war der iranische Präsident Masoud Pezeshkian und der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. Massive Drohungen auf beiden Seiten. Wir wollen die Lage jetzt so gut wie möglich für Sie einordnen. Mit Gil Yaron, Reporter von Newstime, direkt aus Jerusalem.
Schönen guten Abend, freut mich, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie uns einmal helfen, eben bei der Einordnung an sich. Man hat jetzt den Eindruck, dass eben da sich die Gewaltspirale weiter dreht, aber dieser ganz große Gegenschlag eben von Israel, den gibt es eben da noch nicht. Was könnte denn da geplant sein von der israelischen Seite?
Ich glaube noch nicht, dass der ganz, ganz große Gegenschlag kommt von Israel, aber es soll schon ein Schlag werden, der den Iranern empfindlich wehtun soll. Er soll klar machen, dass Israels Abschreckung weiter bestehen bleibt, dass Israel nicht eingeschüchtert ist durch den Angriff des Irans und er soll vor allem den Iran schwächen, damit er aufhört, Israel diesen Mehrfrontenkrieg zu liefern. Und da hat Israel mehrere Optionen. Das eine, was nahe liegt, wäre natürlich das iranische Atomprogramm anzugreifen, aber da besteht auch in Israel und auch in den USA die Sorge, dass ein Angriff auf das iranische Atomprogramm dazu treiben könnte, jetzt noch schneller auszubrechen, als sie es planen. Das heißt, dass es eher Teheran dazu drängt, die Bombe schneller zu bauen, als es es im Augenblick vorhat, also, nämlich als Schwellenstaat zu bleiben. Die andere Option ist, die iranische Wirtschaft zu treffen. Und das hat mehrere Vorteile. Es sind leichtere Ziele, Häfen anzugreifen, Ölförderanlagen, Raffinerien im Iran anzugreifen. Und das trifft das iranische Regime genau da, wo es ihm wehtut, nämlich am Geldbeutel. Das iranische Regime ist von Erdölexporten abhängig, um zu überleben. verfolgen und vor allem um seine Vasallenorganisation, die Milizen, die es im ganzen Nahen Osten finanziert, weiterhin unterstützen zu können. Und damit würde Israel das iranische Regime schwächen und gleichzeitig die anderen Feinde Israels im Irak, in Jemen, im Libanon und im Westjordanland und im Gazastreifen auch gleichzeitig mittreffen. Deswegen halte ich einen Angriff gegen die Wirtschaft des Irans für am wahrscheinlichsten.
Das halten Sie für am wahrscheinlichsten, also dezidiert dann eben auch gegen die Ölinfrastruktur. Die zweite Option, die Sie angesprochen haben, ein Angriff auf das iranische Atomprogramm, da hat ganz aktuell auch der US-amerikanische Präsident Joe Biden gesagt, es soll jedenfalls kein so ein Angriff stattfinden. Sie haben ein bisschen beschrieben, auch was prinzipiell dagegen sprechen würde und eine weitere Eskalation vielleicht sogar bedeuten würde. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht mit einer zusätzlichen Warnung der USA ausgeschlossen?
Nein, ausgeschlossen ist gar nichts, denn Netanyahu hört im Augenblick eher auf seine Instinkte und auf seine Sicherheitsorgane als auf die Amerikaner, weil ehrlich gesagt die Amerikaner im letzten Jahr ja wiederholt falsch lagen, wiederholt Israel zu verschiedenen Schritten geraten haben, die sich am Ende diese Ratschläge als falsch erwiesen haben, aus israelischer Sicht zumindest. Man möchte es die Amerikaner natürlich nicht vollkommen verprellen, weil man auf die Amerikaner angewiesen ist, aber letztlich, wenn es ums eigene Überlegen geht, dann sagen die Israelis, hören wir eher auf uns selbst.
Wenn man sich jetzt die ganze Situation anschaut, ist es eben ein Mehrfrontenkrieg gegen die Hamas, gegen die Hisbollah, jetzt eben auch gegen den Iran. Expertinnen und Experten sagen, das ist eigentlich kaum zu gewinnen für Israel. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich keinen Plan für danach. Oder gibt es da schon eine Idee, die wir hier in Europa gar nicht mitbekommen?
Nun, ich meine, den Plan für danach gab es eigentlich schon davor und die Idee war eigentlich, einen Frieden mit den moderaten arabischen Staaten auszuhandeln. Und da war ja Netanyahu schon sehr nah daran, mit Saudi-Arabien diesen Schulterschluss zu machen. Das war ja auch einer der Gründe letztendlich, weshalb die Hamas vor einem Jahr am 7. Oktober Israel überraschend angegriffen hatte, nämlich um genau diese diplomatische Annäherung zwischen Israel und den moderaten arabischen Staaten zu verhindern. Das ist eigentlich etwas, wovon die Israelis immer noch träumen, was die Israelis immer noch möchten. Sie wollen sozusagen das Pferd von der anderen Seite aufzäumen. Sie sagen nicht zuerst Frieden mit den Palästinensern und dann mit dem Rest der arabischen Welt, sondern es kann nur andersherum funktionieren. Das geht aber nur, wenn der Iran geschwächt ist und wenn Israel bewiesen hat, dass es als Bündnispartner für die arabischen Staaten wertvoll ist, weil es sich dem Iran stellen kann. Das ist nämlich einer der Hauptgründe, weshalb Staaten wie Saudi-Arabien ein Interesse haben an einem Frieden mit Israel. Saudi-Arabien ist ja selber vom Iran bedroht und braucht starke Bündnispartner. Ein Israel, das dem Iran in dem jetzigen Krieg unterliegt, ist für die Saudis im Prinzip uninteressant. Und deswegen geht es den Israelis darum, Iran und seine Vasallen im gesamten Nahen Osten zu schwächen. Das wird nicht gehen. Man kann sie nicht auslöschen. Man kann das iranische Regime wahrscheinlich nicht stürzen. Aber man kann ihm doch erheblichen Prestigeverlust beifügen. Und man kann die unmittelbare militärische Gefahr auf Israel ausschalten.
Doch einiges an diplomatischen und strategischen Überlegungen da dahinter, weil wir vorhin auch über das Atomprogramm gesprochen haben. Nochmal ganz klar, der Iran hat noch keine Atomwaffen, aber wie gefährlich ist denn der Iran und seine verbündeten Milizen? Wir haben sie angesprochen, die Hamas, die Hisbollah, auch die Houthi-Rebellen im Jemen.
Und ich glaube, das ist die große Gretchenfrage, denn man muss ehrlich sagen, hier in Israel ist man eher überrascht darüber, wie schwach bisher die Reaktion vor allem der Hisbollah ausgefallen ist. Die Hisbollah, das war eigentlich das Schreckensszenario für alle Israelis bis vor zwei Wochen. Die Hisbollah ist die stärkste Miliz im Nahen Osten gewesen. Sie verfügte über 150.000 Raketen in ihrem Arsenal, fabrikgefertigte Raketen mit großer Zielgenauigkeit, mit großen Sprengköpfen. Eigentlich ein Arsenal, das Israel total ausschalten könnte, wenn es richtig eingesetzt werden würde. Aber wir sehen, dass statt tausende Raketen am Tag die Hisbollah jetzt nur hunderte Raketen oder ein bisschen weniger als 200 Raketen am Tag auf Israel abfeuert. Und das, weil es den Israelis gelungen ist, die Kommandostruktur der Hisbollah auszuschalten. Auch der massive Angriff aus dem Iran direkt, 200 ballistische Raketen auf Israel. Sie haben es vorhin gesagt, nur ein toter Palästinenser und zwei leicht verletzte Israelis. Das ist bestimmt nicht das Resultat, auf das die Iraner gehofft haben. Und so ist jetzt die Frage dieser bedrohlichen Iran, der die Milizen überall aufgebaut hat, ist das am Ende nur ein Papiertiger mit einer schwachen Wirtschaft und einer unzufriedenen Bevölkerung? Das ist etwas, was die Israelis jetzt testen wollen, was sie testen müssen, denn mit dieser ständigen Gefahr können sie nicht mehr leben. Man darf nicht vergessen, aufgrund der Angst vor der Hisbollah und der Hamas sind ganze Landstriche in Israel entvölkert und das bei einem Land, das so groß ist wie Hessen, kann sich ein solches Land nicht leisten. Die Bürger müssen sich hier im Land sicher fühlen und das geht nur, wenn diese Maske der Gefährlichkeit von Iran und seinen Vasallen endlich vom Gesicht gerissen wird.
Ganz wichtig ist aber natürlich auch die internationale Unterstützung. Und da gab es heute auf dem diplomatischen Parkett einen Eklat. Israel hat nämlich dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres eben wegen Kritik an den Angriffen die Einreise verweigert oder sozusagen nicht mehr willkommen. Wie groß ist denn die Angst in Israel, dass man eben diese internationale Unterstützung verliert? Wie sieht man das?
Ich glaube, die israelische Haltung ist eigentlich seit Staatsgründung ja eine, die schon der Ministerpräsident David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels, geprägt hat. Er sprach damals von Schmum. Ist die Abkürzung für die Vereinten Nationen, für die UNO. Und Schmum bedeutet, UNO ist im Prinzip überhaupt nichts wert. Am Ende ist wichtig, was die Amerikaner denken und was die Israelis machen. Aber natürlich nehmen die Israelis wahr, dass sie zunehmend isoliert werden. Es gibt auch Kreise in der israelischen Regierung, Kreise im israelischen Establishment, die davor warnen, zu sehr isoliert zu werden. Aber auf der anderen Seite, hier ist man es gewöhnt, isoliert zu sein. Hier ist man es gewohnt, sozusagen herausgepickt zu werden, ungerecht behandelt zu werden von den Vereinten Nationen und von vielen anderen Staaten. Und dass da sehr viel, sagen wir mal, Doppelzüngigkeit ist in der internationalen Diplomatie, besonders wenn es um Israel geht, das kennt man hier schon. Und deswegen ist man darüber hier weniger aufgeregt oder weniger überrascht und ist auch sehr entschlossen darin, dagegen entschieden vorzugehen.
Das war Gil Yaron, live aus Jerusalem. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Auf Wiedersehen.
Danke, guten Abend und ein gutes neues jüdisches Jahr.
Heute jüdischer Feiertag, auch das noch am Rande gesagt. Dieser aktuelle Konflikt im Nahen Osten, der hat auch Auswirkungen in Österreich natürlich. Und unsere Kollegin Laura Husser hat sich das heute für uns ganz genau angeschaut. Da gab es nämlich eine Sitzung des Krisenkabinetts, Laura.
Ja, genau. Vorangestellt durch diese neue Eskalationsstufe hat sich jetzt die Linie oder die Position Österreichs Israel gegenüber nicht verändert. Man zeigt sich weiterhin solidarisch und der Bundeskanzler hat das heute so noch einmal zusammengefasst.
Hören wir da rein.
Wir fordern den Iran auf, die Feindseligkeiten gegen den Staat Israel vollumfänglich einzustellen und unterstützen das Selbstverteidigungsrecht Israels unter Einhaltung des humanitären Völkerrechts voll und ganz. Die Gewaltspirale muss enden. Ein Waffenstillstand in Gaza und im Libanon sind unerlässlich. Für Österreich liegt die Priorität auch ganz besonders weiterhin auf der Freilassung natürlich aller Geiseln, im Besonderen auch der österreichisch-israelischen Geisel Tal Shoham.
Ja, aber Laura, machen wir es konkret. Also das Krisenkabinett hat getagt. Was ist denn da ganz konkret rausgekommen?
Ja, viel ist nicht nach außen gedrungen zu uns Medien oder auch zur Bevölkerung. Man weiß aber, dieses Krisenkabinett, das besteht eben aus dem Kanzler, Vizekanzler, Verteidigungsministerin und auch Vertreterinnen der Oppositionsparteien. Was man aber heute erfahren hat, ist, dass man im Austausch sei mit dem Libanon und auch mit dem Iran und dass ca. 160 SoldatInnen auch in diesen Krisengebieten derzeit stationiert sind, eben aus Österreich, dass es diesen aber gut ginge und dass man da die Lage immer wieder neu bewerten müsste. Man muss jetzt aber sagen, im Vergleich zu vor einem Jahr, da hat Österreich sofort mit Evakuierungsflügen oder der Planung solcher Flüge begonnen, eben aus Israel, aus Jerusalem, aus Tel Aviv. Jetzt bei diesem Krisenkonflikt ist das anders. Da will man jetzt noch ein bisschen zuwarten. Und der Bundeskanzler, wir hören uns und sehen jetzt ihn noch einmal, der begründet das aus diesem Grund.
Es gibt an den entscheidenden Botschaften Spezialistinnen und Spezialisten, Teams vor Ort, auch eben durch das Außenministerium und das Verteidigungsministerium hier in enger Kooperation entsandt. Man ist darauf vorbereitet, sollten Evakuierungsmaßnahmen notwendig sein. Derzeit gibt es keine Anzeichen dafür. Es ist auch nach wie vor so, dass der Libanon über zivile Fluglinien auch angeflogen wird.
Da muss man jetzt dazu sagen, natürlich hat sich die Situation in den letzten 24 Stunden geändert. Libanon wird jetzt nicht mehr so häufig angeflogen. Es ist auch ein Run auf die Tickets. 1.500 Euro kostet ein Ticket.
Das wird immer teurer natürlich,
ja, natürlich in der Situation. Die zivile private Ausreise aus den Krisengebieten ist nicht ganz so einfach.
Und das ist ja auch spannend. Du hast gesagt, das ist anders als vor einem Jahr. Aber vor allem ist es jetzt trotz allem auch anders als in anderen Ländern, oder? Also das deutsche Auswärtige Amt zum Beispiel ruft seine Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall dazu auf, mal den Iran zu verlassen. Und da gibt es auch mehr Unterstützung, oder?
Absolut, also in unterschiedlichsten Ländern Europas, die tun sich jetzt auch zusammen. Also Spanien fängt sogar morgen schon an mit 2 Charterflügen. 350 Personen sollen da aus dem Libanon geflogen werden. Iran ist sowieso aktuell, die Luftlinie Iran ist sowieso aktuell gesperrt. Also da muss man auch schauen, wie man die jeweiligen Landsleute hier rausbekommt. Deutschland, du hast es angesprochen, aber auch Großbritannien und China hat auch schon 200 Personen ausgeflogen. Also da gibt es Länder, die beurteilen die Lage doch etwas anders, als Österreich jetzt anscheinend gerade tut.
Und ganz allgemein, wie sind denn so die internationalen Reaktionen eben auf diesen Angriff des Irans auf Israel? Was hört man da?
Ja, jeder sagt natürlich, die Lage, die sei sehr ernst und es ist natürlich auch ein geopolitisches Thema. Und heute hat auch auf Wunsch von der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni ein virtuelles Treffen, also ein Skype-Treffen zwischen der G7-Staaten stattgefunden. Und das ist vor kurzem zu Ende gegangen und die G7-Staaten, die sagen, eine diplomatische Lösung, die sei noch möglich, aber ein konkreter Lösungsvorschlag, den gibt es nicht.
Und das sind ehrlicherweise ja Floskeln, wie wir sie schon sehr, sehr lange hören. Auch was Bundeskanzler Karl Nehammer gesagt hat, eben zu einem Waffenstillstand aufgerufen und man müsse jetzt endlich die Geiseln da rausbringen. Das hören wir sehr, sehr lange. Wirklich viel sehen tun wir natürlich nicht an Erfolgen, um ehrlich zu sein, auf diplomatischer Ebene. Der wichtigste Verbündete Israels sind aber die USA. Wie stehen die denn jetzt dazu?
Präsident Biden hat sich ja geäußert, er ist gegen einen Angriff auf iranische Atomanlagen. Aber auch die Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich heute in der Früh schon gemeldet. Und die stellt natürlich klar, dass die vollste Unterstützung der USA gegenüber Israel ihm klar. Und das ist auch wichtig aufgrund der militärischen Unterstützung. Also die USA ist schon etwas anderes.
Das ist der entscheidende Faktor.
Gehört, Gilliron, die Einschätzung, was die UNO sagt, ist uns gar nicht so wichtig. Hauptsache die USA stehen weiter an unserer Seite.
Das ist natürlich viel Militärkraft dahinter, viel Geld dahinter. Und da ist der Tonfall von Kamala Harris schon sehr unterstützend und diesen O-Ton haben wir vorbereitet.
Die Fähigkeit Israels, sich selbst zu verteidigen, war heute recht erfolgreich. Und wir sind uns wohl alle einig, dass es im besten Interesse der Vereinigten Staaten und noch viel mehr unseres Verbündeten Israels ist, dafür zu sorgen, dass der Iran nicht die Möglichkeit hat, das zu tun, was er heute versucht hat.
So, also die Vizepräsidentin der USA und Präsidentschaftskandidatin, ganz kurz noch, Laura, wie fallen denn die Reaktionen in Europa aus?
Ja, da ruft man zu einer gemeinsamen Lösung auf. Heute war zufällig Großbritanniens Premier Keir Starmer bei Ursula von der Leyen und da hat man sich schon sehr gemeinsam gezeigt. Der Keir Starmer warnt auch davor, Schnellschüsse, Alleingänge durchzuführen und Ursula von der Leyen spricht hier von einer Gewaltspirale, die sich ja jetzt schon seit knapp einem Jahr im Gazastreifen durchzieht, jetzt in den Libanon über den Iran geht. Also man fordert hier gemeinsame Lösungen, aber auch hier ein konkreter Vorschlag bleibt aus.
Vielen Dank, Laura Husava, dass die sich für uns heute ein bisschen durchs diplomatische Geflecht der Reaktion auf den Anschlag gekämpft hat. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. So, und jetzt beschäftigen wir uns ausführlich mit den Geschehnissen rund um die Nationalratswahl in unserer Sendung. Heute gab es nämlich die nächsten wichtigen Pflichttermine diesbezüglich.
Genau, in der Hofburg wurde nämlich die amtierende türkis-grüne Regierung vom Bundespräsident Alexander Van der Bellen entlassen und danach gleich wieder angelobt, quasi als Übergangsregierung. Genauso, wie es das Protokoll vorsieht. Bis die neue Regierung steht, kann es immerhin noch ein bisschen dauern.
Es gehört zur politischen Gepflogenheit nach einer Wahl. Zu Mittag beschließt die Regierung in einer kurzen Ministerratssitzung ihren Rücktritt. Geschlossen spazieren die MinisterInnen, angeführt von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer, über den Ballhausplatz zum Bundespräsidenten und bieten diesem die sogenannte Demission an. Die bestehende Regierung wird offiziell entlassen, sowie mit der Fortführung der Verwaltung betraut, bis eine neue Regierung angelobt wird. Und das dürfte schwierig werden, wie Van der Bellen nicht unerwähnt lässt.
Die nächsten 5 Jahre werden auch Herausforderungen bringen, zweifellos einige, die wir heute noch gar nicht kennen. Die erste Herausforderung ist, eine neue Regierung zu bilden.
Wie am Wahlabend wiederholt Alexander Van der Bellen, dass ihm bei der Regierungsbildung wichtig sei, dass die Grundpfeiler der liberalen Demokratie respektiert werden. Aber darf sich der Bundespräsident überhaupt einmischen?
Und darüber sprechen wir jetzt in beide Seiten. Dazu darf ich ganz herzlich begrüßen. Ich habe den freien Journalisten Georg Renner. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Freut mich, dass Sie da sind. Und unsere Puls24-Politik-Chefreporterin Manuela Reidl. Hallo und schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Renner, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen. Wir haben es gehört, der Bundespräsident, der stellt da eben ganz klare Forderungen. Warum kann es denn Sinn machen, wenn sich der Van der Bellen zurückhält und nicht zu viele Forderungen stellt?
Wir Wählerinnen und Wähler haben der Politik am Sonntag ein wunderschönes Puzzle auf den Boden geschmissen und da müssen jetzt die Parteien erstmal versuchen, welche Teile da irgendwie zusammenpassen. Viele Teile, genau, ja. Und viele Varianten, das Ganze zusammenzusetzen, und die Parteien müssen jetzt erst einmal schauen, hey, okay, was wollen wir eigentlich? Vielleicht sind auch bei der einen oder anderen Partei interne Personalfragen zu klären. Wer wird uns in diesen Verhandlungen führen? Wer sind unsere Chefverhandlerinnen und Verhandler? Bisher hat ja nur die SPÖ ein Team aufgestellt. Und das wird eine Zeit dauern, bis die Parteien erstens sich selber mal gefunden haben, wie sie in diese Verhandlungen hineingehen wollen, und andererseits dann Partner gefunden haben, mit denen sie wirklich ernsthafte Regierungsverhandlungen eingehen wollen. Und da kann der Bundespräsident, diese Freiheit gibt ihm die Verfassung natürlich auch, sich jetzt zurücklehnen und sagen, hey Leute, wir haben grundsätzlich eine Regierung, die die Amtsgeschäfte weiterführt. Das Land ist weiterhin gut verwaltet. Der Nationalrat wird sich erst Ende des Monats konstituieren. Nehmt euch die Zeit. Ich schaue euch zu. Ich habe euch meine Leitlinien gesagt. Und ich lasse das jetzt einfach mal auf uns zukommen, was ihr aus diesem wunderschönen Wählerpuzzle macht.
Also er könnte sich zurücklehnen und ein bisschen passiver da mal dazuschauen. Aber es gibt ja auf der anderen Seite schon auch Stimmen, die einfordern, er solle bitte unbedingt auch eine aktivere Rolle einnehmen. Manu, warum?
Auch das kann man mit der Verfassung argumentieren. Wir haben ja am Sonntag den Nationalrat gewählt. Das heißt, welche Partei ist in welcher Größe, in welcher Stärke in unserem zukünftigen Parlament vertreten. Aber wer die Regierung bildet, das entscheidet laut Verfassung der Bundespräsident. Und der ist in seiner Entscheidung dann auch frei. Also er ist derjenige, der durchaus den Auftrag verteilen kann. Er muss nicht, aber er könnte theoretisch auch jemanden von uns sagen, bitte bilde eine...
Ich will den Job nicht haben.
Nein, danke.
Gut. Ich kann gar nicht baseln.
Zumindest ist irgendwas kann man ausschließen in dieser Lage. Und auch zu diesen Forderungen, die er da aufgestellt hat, wo er gesagt hat, was für ihn wichtig sein wird bei dieser Regierungsbildung, da ist er ja einerseits dafür kritisiert worden, er solle hier nicht zu weit nach vorne schreiten und lieber mal die Parteichefs und Chefinnen reden lassen. Auch hier kann man argumentieren, der Bundespräsident ist sowas wie der Hüter unserer Verfassung. Warum soll der also nicht Kernpunkte von Dingen, die in der Verfassung festgehalten sind, einfordern, auch für die künftige Regierung? Da steht nun mal drin, dass wir eine liberale Demokratie sind, ein Rechtsstaat, dass es Gewaltenteilung gibt, Menschen- und Minderheitenrechte sind in der Verfassung festgelegt. Wir haben über ein Bundesverfassungsgesetz abgestimmt, mit dem wir zur EU beigetreten sind. So kann man argumentieren, dass ihm auch dieses Bekenntnis zur EU-Mitgliedschaft sehr wichtig ist als Bundespräsident. Also es gibt für beide Seiten gute Argumente.
Hören wir vielleicht heute noch in diesen Pressetermin, in diese Angelobung noch mal ganz kurz rein und hören uns an, was jetzt genau der Bundespräsident vorhat. Er sagt das in seiner ganz unnachahmlichen Art. Hören wir rein.
Ich persönlich werde in einem ersten Schritt mit Vertreterinnen und Vertretern aller Parlamentsparteien sprechen, der FPÖ, der ÖVP, der SPÖ, der NEOS und der Grünen. Und ich werde das mit der nötigen Ruhe und der nötigen Tiefe tun.
Mit Ruhe.
Mit Ruhe. Also der Bundespräsident hat schon mal die nötige Ruhe, Herr Renner, noch mal nachgefragt. Ein bisschen haben Sie es auch ausgebaut, dass das auch jetzt Zeit braucht. Also da deutet eigentlich alles darauf hin, dass es definitiv längere Verhandlungen werden, oder?
Davon ist jedenfalls auszugehen. Einerseits aufgrund der politischen Konstellation. Die ÖVP hat ja vor der Wahl eine Zusammenarbeit mit der Kickl-FPÖ. Ich wüsste zwar nicht, dass es eine andere gibt, aber bitte ausgeschlossen. auf der anderen Seite geht nur eine Dreierkoalition mit ÖVP, SPÖ und eventuell einer dritten Partei, um eine stabile Mehrheit im Nationalrat zu haben. Und beides sind sehr komplizierte Szenarien. Und das andere ist die fachliche Ebene. Österreich und viele EU-Staaten stehen vor gewaltigen politischen Herausforderungen, die unsere nächste Regierung lösen oder zumindest angehen wird müssen. Da ist die internationale Situation im Nahen Osten, bei der wir uns überlegen sollten, wie wir darauf reagieren. Wir haben ein gewaltiges Staatsfinanzenproblem. Wir haben ein demografisches Problem. Die Pensionen werden immer teurer und, und. Also es gibt eine wirklich große Latte an Herausforderungen, denen sich die nächste Regierung wird stellen müssen. Und da sollten Sie sich jetzt wirklich Zeit nehmen, zu überlegen, was können wir tun.
Mhm. Manu, ganz kurz noch die andere Seite. Was spricht dafür, dass man Gas gibt, dass das doch schneller gehen soll?
Ich übernehme gleich das, was Georg Renner zum Schluss gesagt hat. Wir haben so viele Probleme, denen man sich schnellstmöglich annehmen sollte. Und natürlich bei allem Verständnis dafür, dass das die nötige Zeit braucht, sich das auszuschnapsen. Unser Bundespräsident braucht ja bekanntermaßen auch seine Rauchpausen zwischendurch bei solchen Gesprächen.
Mit dem Hund.
Mit dem Hund, genau, Gasse gehen muss auch irgendwer. Und das ist auch Chefsache dann ab, immer wieder. Nein, aber was spricht dafür, dass es schnell geht? Naja, irgendwann, wenn es deutlich über die Zeit hinausgeht, die wir gewohnt sind zu warten auf eine neue Regierung, fühlt sich das auch krisenhaft an irgendeinem Punkt. Aber da sind wir noch lange nicht. Aber man müsste nur aufpassen, es nicht sozusagen staatskrisenhaft wirken zu lassen, dass wir in, weiß ich nicht, 4 Monaten dastehen und sagen, hat immer noch nicht funktioniert, eine tragfähige Mehrheit mit einem auch umsetzbaren Programm zusammenzustellen.
Wir haben noch mehr Aspekte heute, die wir in der Innenpolitik beleuchten wollen. Und vom höchsten Amt im Staat kommen wir jetzt zum zweithöchsten, und zwar zum Posten des Nationalratspräsidenten oder der Präsidentin. Am 24. Oktober bei der konstituierenden Sitzung des Nationalrats wird das neue Präsidium von den Fraktionen gewählt.
Und bisher hat stets die stärkste Partei den Präsidenten oder die Präsidentin gestellt. Das heißt, jetzt wäre also die FPÖ an der Reihe.
Auf die Nationalratswahl folgt wie üblich direkt der Poker um den Posten des Nationalratspräsidenten. Nach ihrem größten Wahlerfolg hat die FPÖ als stärkste Partei beste Chancen auf das zweithöchste Amt im Staat. Folgt das Parlament nämlich der gängigen Praxis, stellt die stimmenstärkste Fraktion im Nationalrat auch den Nationalratspräsidenten. Die FPÖ erhält hierbei Zuspruch vom noch Bundeskanzler Nehammer.
Die stimmenstärkste Partei hat das Recht, eben den Nationalratspräsidenten den ersten zu stellen, und das soll auch so bleiben.
Die Grünen kündigen unter Parteichef Kogler hingegen bereits ihre Ablehnung eines blauen Kandidaten an. Zu groß seien die demokratiekritischen Bedenken. Sollte die stärkste Partei nach gängigem Brauch automatisch den Nationalratspräsidenten stellen, oder muss das Amt nach demokratiepolitisch vertretbaren Kriterien zugeteilt werden?
Ja, Herr Renner, was spricht denn auf der einen Seite dafür, dass man diesen Brauch auch jetzt mit der FPÖ als stärkster Partei weiterlebt?
Ich würde es gleich ein bisschen relativieren. Es ist schon gut möglich, dass man der FPÖ diesen Posten gibt, wenn sie eine unumstrittene Persönlichkeit aufstellt, von der man davon ausgehen kann, dass sie das Amt den Gesetzen entsprechend neutral ausübt. Der Nationalratspräsident hat eine beträchtliche Macht. Wenn er keine Nationalratssitzung einberuft, dann gibt es einfach keinen und werden keine neuen Gesetze beschlossen. Und er kann nicht abgewählt werden. Das ist eines der ganz, ganz wenigen Ämter in unserem Staat, bei dem es keine Abwahlmöglichkeit gibt, wenn das ein untauglicher Kandidat oder eine untaugliche Kandidatin sein sollte. Dann kann man darüber diskutieren. Aber wenn das eine unumstrittene Persönlichkeit ist, wie zum Beispiel Norbert Hofer, der das Amt des dritten Nationalratspräsidenten in den letzten Jahren einwandfrei ausgeübt hat, dann wird man schwer sagen können, nein, das geht nicht.
Hören wir uns ganz kurz an, dass die Grünen, Manu, bevor du mit der anderen Seite drankommst, was die Grünen eben dazu sagen, wir haben schon im Beitrag gehört, die sind ja dagegen, dass die FPÖ diesen Job bekommt. Hören wir uns Werner Kogler an.
Also dass wir der strikten Überzeugung sind, dass niemand aus dem rechtsextremen Lager die Präsidentschaft im Nationalrat führen soll. Also werden wir gleich auf die anderen Fraktionen zugehen.
Also klare Meinung da von Werner Kogler. Was spricht denn jetzt eben dafür, dass die FPÖ diesen Job nicht bekommt?
Also ich bleibe bei Werner Kogler, weil der ist ja jetzt der Einzige, und die Grünen sind auch die einzige Partei, die das fordern, dass man sagt, die FPÖ lassen wir das nicht machen. Es geht um den Rechtsextremismusvorwurf, der sich vor der Wahl einmal mehr wieder erhoben hat, nachdem hochrangige FPÖ-Funktionäre zum Beispiel bei einem Begräbnis eines ehemaligen FPÖ-Gemeinderats anwesend waren, wo dann Lieder der SS gesungen wurden, also der Terrorgruppe der Nazis, oder weil Herbert Kickl die Identitären ja als NGO bezeichnet, so wie Greenpeace, wo wir zuletzt über eine Reportage von RTL wieder einmal erfahren mussten, wie rechtsextrem die identitäre Bewegung inzwischen ist, wo sich zum Beispiel eine Teilnehmerin bei einer Versammlung darüber äußert, dass der Holocaust an den Juden A nicht so schlimm und B eigentlich geil gewesen sei, also die Ermordung von Millionen an Juden. Also das ist das, worauf das Argument der Grünen da abstellt. Die sind problematisch, die sind rechtsextrem. Rechtsextreme haben üblicherweise auch mit Demokratie nichts am Hut. Also warum sollte dann jemand das höchste Amt im Parlament bekommen, der von der FPÖ kommt?
Herr Renner, Sie haben Norbert Hofer schon erwähnt, der ja natürlich auch schon Nationalratspräsident, aber eben nicht erster dieses Amt schon erfüllt hat, und Herbert Kickl, und die haben sich ja nicht immer ganz gut verstanden, aber wir haben noch für Sie vorbereitet, was Herbert Kickl jetzt bei der Wahlparty über Norbert Hofer Positives gesagt hat.
Danke auch an das Büro des dritten Nationalratspräsidenten, unseren Norbert Hofer, der immer dann, wenn wir ein bisschen deftiger reinfahren, mit seinem diplomatischen Geschick das wieder alles austariert. Danke Norbert und dem ganzen Team.
Ja, Herr Renner, Sie haben ihn ja schon erwähnt, den Norbert Hofer. Warum ist denn der logische Kandidat aus blauer Sicht?
Ganz einfach, weil er das Amt jetzt etliche Jahre schon, wir erinnern uns, 2016 hat er sogar die Vertretung des Bundespräsidenten übernommen als einer von den drei Nationalratspräsidenten, als es keinen Bundespräsidenten gab, weil er und Alexander Van der Bellen noch im Rennen um die Bundespräsidentschaft waren. Er übt dieses Amt einfach seit vielen Jahren jetzt schon aus und macht das in allen Parteien anerkannt, im Wesentlichen unumstritten. Also es geht da eher bei dieser Frage darum, wie halten wir es mit der FPÖ als Ganzes, also um die Persönlichkeit Norbert Hofer. Es ist allerdings, muss man auch dazu sagen, noch nicht klar, ob die FPÖ Hofer wieder nominieren wird oder vielleicht irgendjemand anderen, bei dem es natürlich dann berechtigte oder weniger berechtigte Einwände geben kann.
Und das nehme ich dann gleich auf, weil irgendjemand anderen, da ist Manu die Frage, wen hat die FPÖ da denn noch theoretisch im Petto als Kandidaten oder Kandidatin, wo man sich vorstellen könnte, das sind doch die anderen Parteien dann geneigt zu sagen, okay.
Also einen, wo sich die anderen Parteien darauf einigen könnten, dass er auch in Ordnung ist, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Es wird ventiliert, der ehemalige FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz, der auch Volksanwalt war, da könnte ich mir vorstellen, dass sich Widerstand regt, weil der ist zum Beispiel ein bekennender Burschenschafter, und da wäre wieder dieser Rechtsextremismus-Vorwurf seitens der Grünen im Raum. Etwas unproblematischer wäre vielleicht die Mandatarin und Juristin Susanne Fürst, die haben wir vorhin auch bei Herbert Kickl im Bild gesehen, die wird zuletzt öfter ventiliert und ganz vorne ins Bild gestellt. Also das ist das, was jedenfalls hinter den Kulissen so gemunkelt wird, an möglichen Ersatzkandidaten, falls es Norbert Hofer nicht wird.
Was die FPÖ natürlich jetzt schwerer hat, ist, sie muss auch irgendjemanden nominieren, der dann nicht Minister wird, sollte sie dann doch wieder erwarten.
Dass sie nicht das Personal ausgeht. Dass man sich das nicht abschießt, ja.
Personal ist natürlich die ÖVP mal gemacht. Auch ein Thema. Aber bleiben wir eben gleich bei der FPÖ jetzt noch, bei beide Seiten. Die letzten Tage haben die Blauen ja in Blau gemacht. Heute hat dann aber der Parteivorstand getagt. Nach wenigen Minuten ist da aber Parteichef Herbert Kickl schon wieder rausgekommen.
Und er hat sich in Sachen Regierung sehr optimistisch gezeigt, auch was seinen Termin beim Bundespräsidenten angeht.
Die FPÖ hat die Wahl haushoch gewonnen. Doch keine der anderen Parteien will eine Koalition mit Wahlsieger Kickl bilden. Welche Strategie die Partei bei Sondierungsgesprächen fahren will, wird heute hinter verschlossenen Türen besprochen. Vor dem Freiheitlichen Club gibt Herbert Kickl heute aber ein kurzes Statement.
Und ich darf Sie gleich auch um Verständnis dafür ersuchen, dass ich meine nächste Stellungnahme dann auch vor den Medien abgeben werde, nachdem ich mit dem Bundespräsidenten gesprochen habe. Erstens einmal, glaube ich, ist das ein Ausdruck des Respekts. Das gehört sich einfach. Und das Zweite ist, ich glaube, es wird auch der Verantwortung gerecht, die wir in diesen Tagen, in diesen Stunden tragen für die Zukunft dieses Landes.
Und am Freitag ist es schon soweit. Da startet Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gesprächen der künftig im Parlament vertretenen Parteien. Den Anfang macht FPÖ-Chef Herbert Kickl, der nachher die Sondierungsgespräche beginnen möchte. Bis dahin bleibt aber eine Frage, die sich die möglichen Koalitionspartner stellen müssen. Kann man mit der FPÖ überhaupt zusammenarbeiten?
Ja, und da sagt die eine Seite ganz klar, ja, ist ja auch nicht so, als wäre das nicht schon passiert oder würde auf anderer Ebene passieren, oder?
Ganz genau. Wir haben derzeit drei Koalitionen auf Landesebene mit Freiheitlichen, immer jeweils mit der ÖVP in Niederösterreich, in Salzburg und in Oberösterreich. In Oberösterreich schon relativ lange. Und dort funktioniert das im Wesentlichen reibungsfrei. Es ist natürlich immer umstritten, vor allem seitens der Opposition, aber die ÖVP kann auch mit FPÖlern offensichtlich zusammenarbeiten. Und wir haben erst in jüngerer Vergangenheit auch auf Bundesebene zwei Koalitionen der ÖVP mit der FPÖ erlebt. 2017 bis 2019 ist es dann mit Ibiza geendet. Das kann im Nachgang Herr Strache ein bisschen näher ausführen. Und vor circa 20 Jahren, ein bisschen länger, von 2000 bis 2006 gab es die zuerst blau-schwarze und später schwarz-blaue und später schwarz-orange Koalition unter Wolfgang Schüssel. auch damals hat das inhaltlich funktioniert und wir haben es zuerst schon erwähnt, Österreich steht eben vor großen Herausforderungen. Und da kann man sich nicht den Luxus leisten, zu sagen, na, mit dem will ich nichts und dem will ich nicht. Wenn man mit einer Partei ein gutes Programm zusammenfindet, mit dem man diese Herausforderungen angehen kann, dann sollte man mit ihr auch arbeiten.
Manu, zoomen wir noch einmal raus, schauen wir uns das noch einmal eben von oben an. Es gibt jetzt eben die anderen Parteien, die sagen, sie wollen nicht mit der FPÖ, mit der Kickl-FPÖ. Was sind denn da die Argumente? Die Regierungserfahrung gibt es ja eben.
Ich sammle jetzt mal alle Argumente zusammen von allen, Babler, Kogler, Nehammer, was die sagen würden, was das ausschließt. Karl Nehammer, der noch amtierende Bundeskanzler, sagt ja, man kann mit Herbert Kickl sei kein Staat zu machen, weil er unter anderem ein Verschwörungstheoretiker sei. Der Antiwissenschaftliches behauptet, dafür gibt es durchaus einige Belege. Herbert Kickl hat ja auch eine große Affinität zu so einem Parallelmedienuniversum. Der spricht ja ungern mit sozusagen etablierten Medien, aber geht gern zu Medien, wo dann auch mal die eine oder andere Verschwörungstheorie ventiliert wird oder empfiehlt, weiß ich nicht, in der Corona-Krise, dass wir alle Pferdeentwurmungsmittel nehmen und nicht der Wissenschaft vertrauen. Also das kann gerade in Krisenlagen schon schwierig sein, wenn jemand solche Zweifel auch an belegten Sachen schürt. Etwas, was auch immer wieder genannt wird, ist, mit der FPÖ regieren ist schwierig, weil sie nicht genug qualifiziertes Personal haben. Man hat vielleicht noch genug Leute für Ministerinnen und Ministerposten, aber siehe auch die berühmte Affäre um diesen ehemaligen FPÖ-Gemeinderat Peter Siedlow, der Casinos Austria-Chef hätte werden wollen, wo alle gesagt haben, warum? Also, wo ist dem seine Qualifikation? Was die Grünen eben sagen, ist, dieses Anstreifen am Rechtsextremismus sei ein Problem, dieses Infragestellen von Menschenrechten sei ein Problem. Und etwas, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Argumentation von Karl Nehammer, was der auch immer sagt, ist, der Herbert Kickl sei ein Sicherheitsrisiko und verweist darauf, dass es im Jahr 2018 ja diese groß angelegte Razzia gab, die Herbert Kickl mitverantwortet hat als Innenminister im Verfassungsschutz damals, wo ja links und rechts Datenträger und vertrauliche Dokumente eingesammelt wurden. Vor allem rechts. Man wollte auch unter anderem herausfinden anscheinend, wer denn oder in welchen Burschenschaften man beobachtet wird vom Verfassungsschutz. Was dann dazu geführt hat, dass tatsächlich Geheimdienste anderer Länder gesagt haben, mit den Österreichern zusammenarbeiten ist schwierig, weil denen können wir nicht vertrauen, dass ein echtes Sicherheitsrisiko dargestellt hat. Also das ist so ein kleiner Auszug an Dingen, wobei man sagen muss, gerade Karl Nehammer hat ja nicht mit der FPÖ an sich ein Problem. Der hat ja bewusst nur den Herbert Kickl als Menschen ausgeschlossen, aber diejenigen, die komplette Zusammenarbeit mit der FPÖ ausschließen, sagen eben mehr als BVT-Affäre und Herbert Kickl ist ein komischer Mann, sondern ja, die finden noch andere Argumente.
Das waren die beiden Seiten zusammengetragen und gesucht und vorgetragen von Manuela Reidl und Georg Renner heute. Vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.
Danke fürs Kommen. Und gleich haben wir für Sie noch ein hochbrisantes innenpolitisches Interview, nämlich mit dem ehemaligen FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, wie eben schon kurz erwähnt.
Und nicht nur das, es gibt auch einen Skandal um Simone. Die verliert nach ihrem Mann Richard Lugner jetzt auch ihren Job in der Lugner City. Wir zeigen Ihnen gleich ein Exklusivinterview mit Simone Lugner.
Also Simone Lugner und Heinz-Christian Strache gleich bei uns im Interview. Bleiben Sie dran, in Kürze geht's los. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beide Seiten live heute am 2. Oktober 2024. Und wie gesagt, jetzt sprechen wir eben mit dem ehemaligen Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache über die derzeitige Situation der FPÖ. Hallo und schönen guten Abend bei Beide Seiten live.
Grüß Gott.
Herr Strache, die FPÖ hat den ersten Platz bei dieser Wahl gemacht und will regieren, sagt sie. Immerhin haben 1,4 Millionen Menschen die FPÖ gewählt dieses Mal. Keine andere Partei will aber mit der FPÖ, beziehungsweise jedenfalls nicht mit der Kickl-FPÖ, so wie es die ÖVP auch sagt, regieren. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn einen Bundeskanzler Herbert Kickl?
Naja, es war zumindest sehr, sehr spannend, dass am Wahlsonntag sich da alle Parteien eigentlich schon sehr klar einbetoniert haben oder eine sogenannte Brandmauer errichtet haben und sich am Ende selber einmauern und einbetonieren und damit zeigen, den Wählerwillen nicht wirklich ernst zu nehmen. Denn der Wunsch nach Veränderung war da, sonst wäre die Freiheitliche Partei nicht bei knapp 29% mit Abstand stärkste Kraft geworden. Und der Wunsch nach einer bürgerlichen Koalition, nach einer bürgerlichen Mehrheit ist gegeben. Es sind 500.000 ehemalige ÖVP-Wähler zur FPÖ gewechselt, weil sie mit einem ÖVP Grünkurs in der Regierung nicht zufrieden waren. 35% der vorhandenen ÖVP-Wähler wünschen sich auch eine bürgerliche Koalition. Und jetzt hat man das ausgeschlossen. Und das ist etwas, was sicher viele vor den Kopf stoßen wird. Und daher wahrscheinlich auch bei den nächsten Landtagswahlen ein weiteres Abströmen weg von der ÖVP bedeuten wird, wo vielleicht dann irgendwann einmal der Druck der ÖVP-Basis im Zuge der nächsten Wochen so groß werden wird, weil die werden sich alle beim Nehammer bedanken und für diese strategische Meisterleistung. Wenn dann die Wahlen in Vorarlberg, der Steiermark und vielleicht auch bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen verlustig gehen. Und dann könnte es vielleicht zu einem Umdenken kommen noch bei der ÖVP. Momentan ist das nicht absehbar.
Aber auf der anderen Seite, wenn man es jetzt aus der Sicht der FPÖ sieht, ist die ja auch quasi auf die ÖVP angewiesen. Die hat ja gar nicht so viele Optionen. Dann kann das zum Problem werden.
Ja, das liegt natürlich am Verhalten der anderen. Wir haben eine Sozialdemokratie, die eine Ausgrenzungspolitik, eine Franitzky-Doktrin seit geraumer Zeit leben.
Aber die FPÖ muss damit auskommen jetzt.
Naja, das ist ja das Spiel. Also wir haben offenbar eine Situation, wo ein paar Parteien sagen, wir sind die einzigen Parteien, die zu akzeptieren sind. Und die Freiheitliche Partei akzeptieren wir nicht. Gleich wie der Wähler entscheidet, da sind wir gar nicht bereit zu verhandeln, gar nicht bereit, über unseren Schatten zu springen, gar nicht bereit, selbstreflektiv einmal bei uns vielleicht noch Fehlern zu suchen und umzudenken. Und dann nimmt man halt irgendwelche Gründe her. Früher war es der Jörg Haider, mit dem es nicht geht, dann war es der HC Strache und jetzt ist es halt der Herbert Kickl. Ich glaube, das ist durchschaubar. Ja, ich habe es geschafft, aber auch deshalb, muss man sagen, weil es ja damals bei der ÖVP mit Sebastian Kurz eine Veränderung gegeben hat und der ja auch mich begonnen hat zu kopieren und daher natürlich am Ende dann doch durch den Kurswechsel auch für eine Zusammenarbeit gestanden ist.
Wie hat denn damals diese Annäherung da begonnen nach der Wahl 2017? Das war ja auch nicht so, dass Sie und der Herr Kurz sich da im Wahlkampf, ihr habt sich auch nichts geschenkt eigentlich. Und dann plötzlich hat es ja doch funktioniert.
Ja, natürlich, es war schon, ist schon hart zur Sache gegangen, aber mein erstes Gespräch nach der Wahl hatte ich mit dem Parteichef der Sozialdemokratie, mit Christian Kern. Und ich habe damals auch sehr offen Christian Kern gesagt, wie schaut's aus? Ist die Sozialdemokratie bereit, diese Ausgrenzung zu beenden? Seid ihr bereit, einen Vorstandsbeschluss, einen Präsidiumsbeschluss oder eine Basisabstimmung wie im Burgenland zu machen? Wenn ihr dazu bereit seid, bin ich grundsätzlich bereit, mit euch zu verhandeln. Und dazu war er nicht fähig und nicht imstande. Und das war dann auch der Punkt, warum dann in Folge das Gespräch mit Kurz stattgefunden hat und es dort auch zu Verhandlungen gekommen ist.
Ganz kurze Nachfrage dazu, ganz kurz. Aber kann man da dort alles das vergessen, was im Wahlkampf war? Weil das ist das, was, glaube ich, auch viele Wählerinnen und Wähler wundern. Bei den TV-Konfrontationen gehen da die zwei aufeinander los und das war damals eben ähnlich. Das kann man dann alles nach hinten schieben und sagen, so der Wahlkampf, jetzt ist alles neu?
Also ich sage, wenn es gewisse persönliche Grenzen unter der Gürtellinie nicht unterscheidet, ja. Okay. Wahlkampf ist hart.
Ich sag, sehen Sie diese Grenzen unter
Politik ist hart, ist wie ein Kampfsport, sagen wir jetzt einmal. Also da kommen zwei in den Ring, ja, und am Ende obsiegt einer und vielleicht sogar mit einem K.O.-Schlag zwischendurch. Und dann ist trotzdem wichtig, Fair Play und nachher wieder gemeinsam vielleicht auf ein Bier gehen zu können.
Ja. Schauen wir uns ganz kurz, springen wir wieder in die Jetztzeit, schauen wir uns die Wahlmotive an, ganz kurz, nämlich die Wahlmotive der FPÖ-Wählerinnen und Wähler. Und da steht an ganz oberster Stelle das Thema Migration. Jetzt sehen wir es auch eingeblendet. Dann Themen Werte, vertritt meine Interessen, an dritter Stelle schon die Corona-Maßnahmen. Was wir hier nicht sehen, ist als Wahlmotiv tatsächlich der Spitzenkandidat. Also Herr Strache, eine Option hätte die FPÖ natürlich, nämlich zu sagen, ja, wir gehen in eine Regierung, aber ohne Herbert Kickl. Und man könnte jetzt im Umkehrschluss schon sagen, wenn uns so wichtig ist, dass wir diese Themen durchsetzen, ganz oberster Stelle eben eine Migrations- und Asylpolitik, die man mit der FPÖ mit Sicherheit in FPÖ-Interesse umsetzen könnte, dann machen wir halt den schmerzvollen Schritt und Herbert Kickl ist nicht in dieser Regierung.
Ich glaube, damit macht man sich zu einfach, denn natürlich, es handelt sich ja nicht um einen Sympathiewettbewerb. Natürlich, wenn da jetzt noch mehr Sympathie vorhanden gewesen wäre, wer weiß, was noch möglich gewesen wäre. Aber darum geht's nicht. Es geht um die Inhalte, wie Sie richtig gesagt haben, und der Herbert Kickl ist der Garant zur Umsetzung dieser Inhalte.
Aber die restliche Partei wäre, hoffentlich auch,
wenn naja, die Leute also, die Partei also, gewählt haben und die Nationalrat. Ich kann nur sagen, als ehemaliger Obmann weiß ich, dass in vielen Fragen der Bundesregierung ich oftmals am Ende einer der Letzten war, der hineingrätschen musste, um auch unsere freiheitlichen Inhalte wirklich durchzusetzen, weil sie vielleicht da oder dort gerutscht sind woanders. Und da braucht es dann natürlich am Ende einen Kapitän, der diese Letztverantwortung hat. Und der Herbert Kickl hat genau diese Themen in den letzten Jahren, so wie ich vorher, belebt, hat diese Alleinstellungsmerkmale besetzt und ist glaubwürdig in der Vertretung dieser Inhalte. Und da will man einen glaubwürdigen Vertreter. Und das muss nicht unbedingt immer sympathisch sein, sondern man will die Umsetzung der Themen. Und das könnte theoretisch bei jemandem, wenn es einen Wechsel gibt, so wie von Jörg Haider zu Riesbasser, dann völlig anders laufen in einer Regierung und auf einmal zerreißt es einem die Partei. Und das wird er sicherlich verhindern.
Sie sind nicht mehr in der Politik in dem Sinn aktiv, also das muss man vielleicht der Transparenz halber dazu sagen, sind eben nicht mehr bei der FPÖ, ist eh bekannt, aber trotzdem nehme ich mal an, wenn Sie noch immer Kontakte in die Partei haben, wie ist denn der Beziehungsstatus so ganz allgemein zwischen der FPÖ und der ÖVP, jetzt einmal abgesehen von ohne Kickl und etc., sondern auf der Funktionärsebene auch, es heißt immer wieder, es gibt auch von Karl Nehammer, heißt es immer wieder, es gibt eben auch andere FPÖler, die er da immer nennt, wie ist da der Beziehungsstatus, können diese Parteien überhaupt miteinander?
Also meinen Beziehungsstatus kann ich ganz genau bemessen. Ich bin leider damals im Dezember 2019 ausgeschlossen worden aus meiner freiheitlichen Partei und Familie und das hat mir quasi das Herz und die Seele herausgerissen, weil das war für mich also extrem schmerzvoll. Ich hätte niemals meine Gesinnungsgemeinschaft verlassen, das war meine Familie. Und das tut bis heute weh, weil ich ja in vielen Bereichen verleumdet worden bin und auch, wie Sie wissen, in allen möglichen Verfahren freigesprochen wurde. Und eigentlich es einem schmerzt, ja, dass man kein besseres Verhältnis bis heute gefunden hat. Ich sage, an mir liegt es nicht. Trotzdem habe ich eine ganz klare politische Einstellung. Ich bin immer ein Freiheitlicher, werde immer ein Freiheitlicher sein und kommentiere das so, wie ich es denke und fühle. Und die Beziehung zur ÖVP wird sicher so sein, wie sie da oder dort immer gelebt wurde im Parlament. Es gibt immer einzelne Abgeordnete, die sich untereinander besser oder schlechter verstehen. Und da gibt es dann immer Bindeglieder. Früher war es der Herr Fassland bei der Österreichischen Volkspartei, der ein Bindeglied war. So gab es immer Bindeglieder zwischen der ÖVP und der Freiheitlichen Partei. Und ja, ich meine, mit Norbert Hofer als Präsident ist ja durchaus einer, das wurde ja heute auch schon angesprochen, jemand, der diplomatisch ist, der, ich sag, in einer Art und Weise auch Dinge ein bisschen weicher formuliert, ja, der sicherlich auch viele gute Gesprächskontakte hat und eine große Akzeptanz hat.
Jetzt haben Sie gerade beschrieben, wie sehr Sie auch dieser Herausschmiss aus der Partei 2019 geschmerzt hat jetzt unter uns. Tut es Ihnen weh, dass die FPÖ jetzt zum ersten Mal den ersten Platz auf Bundesebene gemacht hat, aber eben nicht mit Ihnen als Parteiobmann?
Nein, im Gegenteil, ich freue mich, dass das gelungen ist. Das ist ein historischer, unglaublicher Erfolg. Und das freut mich, weil ich ja davon überzeugt bin, dass ich in den 14 Jahren meiner Obmannschaft eine wesentliche Aufbauarbeit dazu geleistet habe, denn wir haben bei 3% übernommen. Ich habe dann letztlich die Marke FPÖ wieder als Originalmarke aufbauen können und dadurch nachhaltige Wählerschichten gewonnen. Das hat man ja spätestens auch nach dem, ich sage jetzt ganz bewusst, konstruierten Ibiza-Skandal gesehen, denn da haben wir kurz nach dem Skandal 19% bei der Europäischen Unionswahl erreicht und auf dem Fundament kann man aufbauen. Ne? Wir hatten kurz davor in einer Regierungsverantwortung, was uns keiner zugetraut hat, konstant 24-25% nach 1,5 Jahren Regierungsverantwortung. Das zeigt, da war eine große...
Ich habe den Skandal gerade nochmal angesprochen. Ja, ja. Und trotz allem wird der FPÖ auch immer vorgeworfen und auch aktuell ist das ein bisschen die Bedenken, die man aus den anderen Parteien hört, dass sie eben nicht regierungsfähig wäre, weil es diese Koalitionen dann in die Luft sprengt.
Das ist durchstehen, das Nein, also die Regierungsfähigkeit haben wir ja nach den 1,5 Jahren erlebt, wenn nicht von außen so eine konstruierte Geschichte inszeniert worden wäre. Ne? Und heute weiß man ja, an dem Ibiza-Video ist ja nichts dran. Ne? Das ist ja alles eingestellt, das ist ja alles Larifari, das war eine zusammengeschnittene Geschichte und das hat einen langfristigen Plan dahinter gehabt und natürlich der Plan war, diese Regierung zu sprengen, was gelungen ist.
Ja. Lassen wir das in diesem Video mal ganz kurz beiseite. Eine Frage vielleicht noch. Wir haben eben jetzt besprochen, wie schwierig das sein könnte, jetzt in eine Regierung zu kommen, warum auch immer. Alle haben sich einbetoniert, haben Sie schon gesagt. Aber ganz allgemein, glauben Sie nicht, dass für die FPÖ in der jetzigen Situation vielleicht ganz angenehm wäre, in der Opposition zu bleiben? Alle sind sich einig, das wird jetzt ganz, ganz schwierig. Fast eine Mission Impossible, diese nächste Regierung. Es kommen ganz große Krisen. Wir stecken in großen Krisen. Es kommen noch weitere auf uns zu. Wäre es nicht einfach, in der Opposition zu gehen?
Nein, ich glaube, der Anspruch, und das war auch der Anspruch in meiner Zeit als Obmann, und der ist genauso heute vorhanden in der Freiheitlichen Partei, das ist der Anspruch. Wir haben so eine problematische Fehlentwicklung erlebt in Österreich über viele Jahre hinweg und die letzten 5 Jahre besonders, dass es besonders wichtig ist, so rasch wie möglich eine Regierungsverantwortung zu halten, um korrigierend einzugreifen. Sonst werden nämlich gewisse Entwicklungen gar nicht mehr in Zukunft umkehrbar sein. Und wenn man das jetzt versucht zu verhindern von Seiten der anderen als Einheitspartei gegen die Freiheitliche Partei und gegen Kickl, dann macht man Herbert Kickl zum Märtyrer. Und dann wird Herbert Kickl mit Sicherheit die nächsten Jahre das herausarbeiten in den Ländern von von Landtagswahl zu Landtagswahl gewinnen bis zur nächsten Nationalratswahl und wird dann klar und deutlich sagen, wir brauchen 40 und mehr Prozent, um eine Veränderung im Land sicherzustellen. Und ich glaube, in die Richtung wird es dann gehen. Und da denken die anderen zu kurzfristig.
Heinz-Christian Strache war das Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler. Ganz herzlichen Dank für Ihre Analyse zur aktuellen Situation der FPÖ. Danke für den Besuch.
Danke.
Ja, Politik ist aber halt auch nicht alles im Leben und auch in unserer Sendung haben wir noch ein weiteres Aufregerthema für Sie. Es geht um die Lugners.
Da gibt es nämlich einen Skandal um Simone Lugner, das ist ja die Witwe von Richard Lugner. Die ist nämlich gekündigt worden und zwar ausgerechnet in der Lugner City. Unsere Society-Reporterin Kathi Frühling erzählt sie jetzt exklusiv, was da passiert ist.
Du bist vorgestern gekündigt worden in der Lugner City. Wie ist das abgelaufen?
Es war am frühen Nachmittag, glaube ich. Also es war zwischen 15 und 16 Uhr irgendwie so herum, ist der Herr Friede zu mir ins Büro gekommen und hat mich eben gefragt, ob ich kurz mit ihm mitkommen kann. Da habe ich gesagt, natürlich, kein Problem. Und dann sind wir in den Besprechungsraum gegangen, wo schon zwei Damen auch vom Büro gesessen sind. Ich glaube aus der Buchhaltung. Und dann hat er gleich begonnen mit, wir haben uns entschlossen, sie zu kündigen unter Einhaltung der Kündigungsfrist. Und wenn Sie bitte so nett sind und Laptop, Handy und Schlüssel abgeben. Genau, ja, so war das.
Hast du damit gerechnet?
Nee, in dem Moment gar nicht, nein. Ich habe zwar wahrscheinlich so gewirkt auf die, als ob es mir eh wurscht wäre oder so, weil ich habe einfach nur, ich bin dort gesessen, habe mir das angehört und habe gesagt, okay. Nein, damit habe ich nicht gerechnet, weil es war ja in Richard sein Wunsch, dass ich in der Lugner City beschäftigt bin, in einer führenden Tätigkeit. So war auch mein Dienstvertrag, da stand Führungsposition drinnen. Und er selber hat mich ja noch persönlich eingestellt. Und seine Geschäftsführung dann, die das nach seinem Tod übernommen hat, hat mich halt auch persönlich ausgestellt.
Was glaubst du, war der echte Grund?
Da sie einen, also er nannte keinen Grund, man muss auch keine Gründe nennen, grundsätzlich. In der Zeitung steht dann was von Umstrukturierung und irgendwie ist kein Platz oder so. Und das kann man keiner sagen, dass in der Lugner City kein Platz ist für ein Familienmitglied der Familie Lugner. Weil ich bin mir sicher, dass auch der Leo Lugner einen ganz tollen Job bekommen würde in der Lugner City. Also für ihn ist dann Platz. Also muss ich davon ausgehen, dass es rein persönliche Gründe waren von der Jacqueline.
Jetzt ist es aber doch der letzte Wille von Richard Lugner gewesen. Du warst seine letzte Ehefrau. Er wollte, dass du in der Villa wohnst und er wollte, dass du in der Lugner City arbeitest. Und die Jacqueline, weil du es auch gesagt hast, stellt sich jetzt gegen den Willen ihres Vaters. Was würde der Richard dazu sagen?
Er wäre sicher sehr enttäuscht von ihr. Und es hätte, wenn er noch da wäre, wäre das ja gar nicht passiert. Und sollte es dann trotzdem irgendwie zu diesem Gespräch gekommen werden, wo sie sagt, du, ich bin damit nicht einverstanden, wobei sie ja im Kino eigentlich bis jetzt immer tätig war und ich dann mit Richard in der Lugner City gewesen wäre, also wir wären so gar nicht in die Quere gekommen. Es wäre sicher ein Streitthema gewesen, wo er aber dann sich natürlich durchsetzt als Oberhaupt.
Was machst du jetzt? Ich meine, du stehst jetzt ohne Job da. Hast du schon Pläne oder wie geht's dir?
Ja. Also ich versuche natürlich nach vorne zu schauen, weil immer wenn ich nach hinten schaue, es ist einfach in so kurzer Zeit sind so viele echt geschissene Dinge passiert. In meinem Leben, vor kurzem dachte ich aber noch, es kann jetzt nicht mehr schlimmer werden, aber dann kam die Kündigung, also es geht doch noch schlimmer. Ich nehme an, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Ich muss nach vorne schauen und versuchen, dass ich das Beste draus mache. Und ich wollte immer einen, also ich komme aus der Familie von einem Unternehmer, also mein Vater war auch selbstständig und ich hätte auch gern damals seine Firma weiter übernommen, aber er hat sie halt verkauft. Kann man machen, um dann den Ruhestand zu genießen. Seine Entscheidung ist okay. Ich selbst habe mich nicht getraut, mich selbstständig zu machen. Jetzt hätte ich dann halt mit dem Richard so ähnlich was gehabt, ne, an seiner Seite, die Lugner City. Und jetzt schaue ich halt, vielleicht kann ich mich doch irgendwie selbstständig machen und mein Leben irgendwie so in die Hand nehmen.
Am 7.10. soll die Testamentseröffnung sein. Was erwartest du dir davon?
Also, soweit ich weiß, wir hatten ja schon den Termin zur Todesfallaufnahme, da wo dann der Notar vom Gericht gemeint hat, er muss halt jetzt alles sammeln, was gibt, damit wir wissen, was ist im Plus, was ist im Minus, was ist überhaupt da, was ist das alles wert. Jetzt kam sehr plötzlich der Termin am 7. Ich gehe nicht davon aus, dass der Notar in so kurzer Zeit das alles hat. Ich weiß auch nicht, ob ich dort dann wieder auf die Jacqueline treffe. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es an. Ja, ich erwarte mir eigentlich nicht besonders viel, muss ich sagen, weil ich eben der Meinung bin, dass der Notar das noch nicht alles zusammengetragen hat. Also es geht um den Erbantritt, also um die Erbantrittserklärung. Die müssen wir abgeben, damit er es überhaupt weitermachen kann irgendwie. Ich kenne mich da nicht aus, leider oder zum Glück, weil ich war noch nie in der Situation, etwas zu erben. Ja, es wird spannend. Also ich habe ja gerechnet damit, ich habe gehofft, dass wir alle friedlich miteinander weiterleben können, alle gemeinsam in der Familie und der Verlassenschaft von Richard, aber so wie sich das jetzt herausstellt, ist das nicht möglich und ich nehme dann halt auch an, dass ein riesengroßer Erbstreit dann passieren wird.
Wie wird das Zusammentreffen mit der Jacqueline sein? Glaubst du, das erste jetzt nach dieser Kündigung?
Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht von ihr, auch was den Richard betrifft, weil er war ihr Vater und sie hat ihn angeblich geliebt. Sie waren auch alle bei unserer Hochzeit, also muss ich davon ausgehen, dass sie einverstanden waren auch mit der Hochzeit. Und dass sie sich jetzt so verhält und den Richard seinen Wunsch und Willen da komplett wegschmeißt, das finde ich halt sehr traurig. Ja. Also dazu fällt mir jetzt nichts an.
Jetzt natürlich auch die letzte Frage nochmal. Bereust du, dass du den Richard jetzt geheiratet hast, dass du in diese Familie eingeheiratet hast?
Also für die Familie kann er nichts. Die sucht man sich halt auch nicht aus und sie sind ja anscheinend auch nicht glücklich mit mir. Ich habe den Richard geheiratet wegen den Richards Willen. Also wäre er so wie die anderen seiner Familie, dann hätte ich mich einmal mit ihm getroffen und nie wieder. Also er war ein ganz anderer Mensch und den habe ich geheiratet. Und mit dem war ich auch glücklich. Das Einzige, was ich bereue, aber da kann keiner was dafür, ist, dass die Zeit einfach viel zu kurz war. Viel zu kurz.
Stimmt. Jetzt hat am 11. Geburtstag, am 12. hätte er wieder geheiratet. Du hast eigentlich geplant, mit dem Brautkleid ihn zu besuchen oder im Stephansdom. Ist das noch der Plan?
Das ist auf jeden Fall noch der Plan, ja. Ich habe auch mit dem Toni Faber schon kurz gesprochen, weil er hat gemeint, vielleicht kann er irgendwie was machen. Wir sollen uns da zusammenrufen, aber jetzt ist die Kündigung dazwischen gekommen. Jetzt habe ich da noch keinen Kopf gehabt, mit ihm zu telefonieren. Aber das muss ich demnächst machen, weil bis zum 11., 12. herum ist ja nicht mehr so viel Zeit.
Und das war Beide Seiten live für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Aber bleiben Sie unbedingt dran. Es folgt nämlich Wild umstritten heute mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk, Kommunikationsberaterin Christina Aumeier-Hayek und
auch noch Politikberater Christoph Pöchinger. Einen schönen Abend, bis morgen und auf Wiedersehen.